Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 176.
Wir gehen steil auf die 200 zu.
Genau, das Jubiläum kommt immer näher. Neues aus dem Depot von Warren Buffett, ja, werden wir heute besprechen im Hauptthema, aber haben natürlich neben zwei sehr spannenden Werbepartnern auch interessante Themen mit dabei. Philipp, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe Pharrell Williams dabei.
Wow.
Ich habe dabei einfach mal Investitionen in Dresden. Wir sprechen über die Mobilität der Zukunft als mein Top der Woche. Als Top der Woche gibt es einen tatsächlichen Lifehack, wie man relativ schnell ohne groß, risikolos eigentlich Geld verdienen kann.
So wirst du reich in wenigen Minuten.
So werde ich jetzt reich in wenigen Minuten. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben zwei solide Investmentideen dabei und am Ende haben wir noch zwei steile Spekulationen für das Jahr abgegeben. Die haben wir natürlich notiert. Wenn du es nicht mehr abwarten kannst, welche Spekulationen das ist, schau mal in die Shownotes, da findest du natürlich den Link zu unserer Homepage. Da ist alles offen und transparent dokumentiert. Wir kaufen heute live ein Startup. Du hast das Interview geführt.
Genau.
Und dann kaufen wir natürlich wie immer bei Trading 212 zwei Aktien. Unterstützt uns super gerne mit Liken, Kommentieren, 5 Sternen bei Apple Podcast, aber auch natürlich bei Spotify. Das würde uns enorm helfen, auch in den Charts ein bisschen nach oben zu klettern. Was haben wir noch?
Ja, Striker ist mit dabei. Ich schon mal vorwegnehmen. Hier gibt es eine FDA-Zulassung und auch einen Rücktritt, den wir hier eigentlich applaudieren eher. Dann gibt es noch Dividendenerhöhungen, die wir definitiv mit ansprechen möchten. Und, die Lage an der Luft oder in der Luftfahrt ist nach wie vor angespannt.
Die Lage an der Luft.
Also es klingt komisch, ist aber so. Da gibt es einiges zu monieren. Und natürlich beginnen wir jetzt gleich mit den Quartalszahlen.
Viel Spaß.
Philipp, eine echte Flut diese Woche. Quartalszahlen.
Die perfekte Welle.
Ja, wirklich wahr. Also tatsächlich enorm viele Quartalszahlen und es war auch sehr spannend. Irgendwie gingen die Unternehmen nicht aus, die berichtet haben. Und es war schon schwierig überhaupt hier ein paar rauszupicken, die besonders aufgefallen sind. Denn, und das muss man tatsächlich sagen, oder ist mir zumindest jetzt aufgefallen, die Quartalssaison ist ja schon ein Stück weit fortgeschritten. Und tatsächlich sind sehr viele dabei, die auch die Erwartungen, die ohnehin nicht sehr hoch sind, aber diese eben auch schlagen. Und das ist doch eigentlich positiv, denn man ist ja eher davon ausgegangen, dass ja die Wirtschaft allgemein schlechter dasteht, aber offensichtlich ist dies nicht so sehr der Fall. Und ich möchte direkt mal mit einem Highlight beginnen, und zwar in welches du investiert bist. Ja. Deere, die Deere Group, Wahnsinn. Also hervorragende Zahlen, ja. Auch eine der wenigen, die gleich mal noch das komplette oder den kompletten Ausblick angehoben haben für 2023. Der Gewinn deutlich überboten.
Der Umsatz um 1,5 Milliarden Dollar die Erwartungen geschlagen. Das muss man halt auch erstmal machen. Und tatsächlich Wachstumsraten wie ein, ja, ein Tech-Pionier mit 32%. Hut ab und Glückwunsch an alle, die investiert sind, denn auch die Aktie ist ordentlich gestartet.
Ich möchte einmal ganz kurz, wir besprechen ja jede Woche die Quartalszahlen und wir posten dieser ja auch regelmäßig oder du auf Instagram. Also folgt uns auch da sehr gerne. Und es gibt ja immer einen Unterschied zwischen dem Gap-EPS und dem Non-Gap-EPS. Magst du oder soll ich mal kurz erklären, dass wir einfach mal wissen, worüber reden wir dann eigentlich immer?
Für uns rum.
Ja, also wir haben das Gap-EPS. Hier hast du es ja auch jetzt gerade gesagt. Also dir hat das bekannt gegeben von $6.55. Das Gap-EPS ist eine Art bereinigtes EPS, aber es ist nur bereinigt nach den Vorgaben der wirklichen Buchhaltung in den USA und das auch, was von der SEC anerkannt ist. Dann können aber Unternehmen auch sagen, also zum Beispiel wir für unsere MVI können sagen, Mensch, wenn der Marcel dann mit unserem Steuerberater zusammensetzt und sagt, ich bereinige mal den Philipp raus. Also der Philipp ist ein riesen Kostenblock, den nehmen wir mal raus, dann rechnen wir das raus und somit wird das Ergebnis tendenziell beim Non-Gap einfach besser. Wichtig ist, verlasst euch nicht zu sehr auf das Non-Gap, weil im Non-Gap sind einfach auch viele Sachen drin, die wenig Mehrwert für Aktionäre bringen. Also man rechnet da super gern mal verschiedene Sachen raus. Beispiel sind zum Beispiel immer, finde ich persönlich ganz gerne, Aktien, Optionen für Mitarbeiter rechnen viele auch rein. Dass sie sagen, Mensch, wenn ich ganz viel an meine Mitarbeiter abgebe, das macht zum Beispiel Palantir sehr, sehr gerne. Die geben teilweise über die Hälfte der Gewinne einfach an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus. Naja, ob das so ein großer Mehrwert ist, wenn man dann selber immer verwässert wird für den eigenen Aktionär. Deswegen lieber auf das Gap-EPS schauen, weil das ist wirklich traditionell auch anerkannt und auch offiziell. Das Non-Gap, da kann man immer so ein bisschen sagen, das ist so, wie wir unseren Gewinn je Aktie interpretieren. Aber man sollte sich für eine Linie auch festlegen. Deswegen ist meistens das Non-Gap-EPS einfach schöner als das Gap-EPS. So, jetzt weiter.
Genau, richtig. Aber trotzdem natürlich insgesamt ein sehr gutes Ergebnis, denn auch darauf basieren ja am Ende die Analystenerwartungen und da zeigt sich auch immer wieder eine Tendenz, selbst wenn man da, ich sag mal, drüber oder auch drunter liegt. Fasti, ebenfalls auffällig, hier ist das Non-Gap auch deutlich besser als erwartet. Der Verlust also nicht so hoch wie erwartet, deswegen auch hier herausragend, muss man sagen, gerade auch der Umsatz hat wieder zugelegt. Die Umsatzerwartung hat man um 5 Millionen Dollar, was bei 120 Millionen Dollar Umsatz durchaus kein kleiner Anteil ist, übertroffen. 22% Wachstum, fast die also auch wieder so zurück im ordentlichen Wachstumsbereich. Ich finde das ziemlich gut, da auch, ich sag mal, die letzten Monate und Quartale eher, so ein bisschen drunter lief, als man eigentlich erwartet hatte und jetzt aber mittlerweile wieder zurück in eine alte Richtung findet. Auch ein Rekordquartal.
Analysten gehen davon aus, dass sie positiv sind, also vom Gewinn auch ab 2025. Ja. Solange, glaube ich, die Zinserwartungen nicht drehen, wird es schwierig für Fastly vom Fleck zu kommen. Ich bin immer noch gespannt. Ich finde, sie sind immer noch sehr günstig bewertet. Die Shortquote ist schon fast bei 11%. Ich würde weiterhin irgendwie, glaube ich, immer mehr mit Cloudflare gehen. Das ist irgendwie, die sind sehr Cashflow besser aufgestellt. Ich weiß nicht, irgendwie fast, die kommt irgendwie nicht so aus der Pötte.
Also wie gesagt, ich finde es besser, die Zahlen sind deutlich verbessert worden. Ja. Natürlich geht's, das ist noch nicht das Ziel von fast, in die Gewinne zu kommen, ganz einfach, weil man noch skaliert. Das ist ja bei, ähnlichen Geschäftsmodellen auch erkennbar. Cloudflare, wie du schon sagst, auch natürlich ein tolles Unternehmen. Da werden wir bestimmt noch ordentliche Entwicklungen sehen und da gibt's auch sicherlich mal ein paar Tiefen zwischendurch. Die Quartalszahlen von Shopify fand ich auch sehr, sehr spannend. Tatsächlich hat man hier die Gewinnprognosen so ein bisschen verfehlt oder was heißt ein bisschen ziemlich deutlich tatsächlich auch. Aber umsatzseitig ist man auch hier wieder stark gewachsen und das muss man auch mal festhalten. Also hier hat man auch die Erwartungen geschlagen und hat nach wie vor 25% Umsatzwachstum, was durchaus ordentlich ist. Was die Aktie so ein bisschen beschäftigt hatte oder auch die Anleger eher zum Verkaufen ermutigt hatte, war, dass man in diesem Jahr eher einen hohen zweistelligen Zehnerbereich an Wachstum anstrebt, also wahrscheinlich so 18-19%. Wenn dies so geschieht, wäre das, ich sag mal, immer wieder eine Verlangsamung des Wachstums, aber am Ende des Tages muss man sagen, was über Shopify abgewickelt wurde, war schon deutlich mehr als im Jahr zuvor, auch vor allen Dingen währungsbereinigt, muss man sagen, hat man mit 17% Wachstum schon sehr, sehr viel. Man hat, glaube ich, über 60 Milliarden Dollar abgewickelt. Also über die Shopify-Shops wird schon einiges auch erledigt. Und die Kunden jeweils sind auch weiter gestiegen und sind auch mit mehr Angebot natürlich abgedeckt worden, was natürlich auch zulasten des, ja, des, oder der Verlusterwartungen ging, deswegen der Verlust höher als erwartet.
Ich glaube, was jetzt auch sehr wichtig ist bei Shopify, dass sie einfach langsam mal Cashflow-positiv werden. Also sie hatten schon Quartale und Jahre, da waren sie es, dann waren sie es wieder nicht. Ich glaube, die Konstanz muss jetzt reinbringen, dass sie ein bisschen auch sich selber tragen können.
Ja, genau. Also das wird natürlich wichtig zu sehen, jetzt auch, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, Shopify, also für mich sind das gute Zahlen insgesamt. Einfach schon mal, man sieht das GMV, also das gesamte Volumen, was über Shopify-Shops abgewickelt wird, steigt weiter rapide. Und ich habe mal klar, wenn man dann einmal diesen Service ausbaut, dass man mehr für die jeweiligen Kunden auch ermöglicht, dass man das eben auch als Pionier vorangeht an dieser Stelle, das macht man weiterhin. Und das ist wichtig, um eben auch noch mehr Kunden anzulocken. Und wenn das was irgendwann mal skaliert, wird es gut.
Warum wird das Geschäftsmodell von Shopify nicht disruptiert, zum Beispiel von Alphabet? Die könnten ja auch so ein Shop-System anbieten. Aber ich glaube, der Zug ist hier schon abgefahren. Für mich persönlich, ich kann Shopify nicht so greifen. Ja, also
ich kann es sehr gut greifen. Und zwar Y-Food beispielsweise ist ja bekanntlich so eine Trinkmahlzeit. Ja. Ohne, also keine Werbung, keine Bezahlung, also überhaupt keine Werbung.
Die wollten aber keine Partnerschaft mit uns.
Die wollten nämlich, genau. Ich bin trotzdem Kunde, relativ häufig. Egal, jedenfalls geht es mir darum, wenn ich dort bestelle, ist das ein Shopify-Shop. Ja. Und tatsächlich finde ich es übersichtlich als Checkout, also komplett Warenkorb. Es ist alles locker erklärt und auch, ich sag mal, schön gestaltbar für die jeweiligen Anbieter. Und da muss ich sagen, ist es für mich absolut greifbar, weil jeder dadurch natürlich ein gutes Baukasteninstrument hat, um eine schöne Website zu machen, um eine Kundenerfahrung zu ermöglichen, die man sonst natürlich relativ mit viel Know-how auch gestalten müsste. Und da ist Shopify einfach eine sehr gute Anwendung, wenn gleich vielleicht auch kleinere Anbieter auch sowas bieten, das weiß ich nicht.
Aber glaubst du nicht, dass, also ich frage mich immer, es ist ja immer ein Kosten-Nutzen-Vergleich. Es muss ja einen Punkt geben, wo Shopify es schwerfallen wird, seine Preise zu erhöhen, weil dann irgendwann auch die Großen sagen, naja, jetzt ist vorbei, jetzt bauen wir unsere eigene Infrastruktur auf. Das wird irgendwann kostenintensiver sein, aber irgendwann wahrscheinlich müsste Shopify, also ist da irgendwo Ende, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, zu wissen, was du meinst, also wenn angenommen Y-Food wäre jetzt so, war, also sind schon groß, keine Frage,
Milliarden,
aber die würden noch mehr machen würden, dann wäre es natürlich die Frage, ob sie jetzt, ich sag mal, diese Sache, genau, da bräuchte es aber auch letztendlich auch das Personal dazu, die das eben genauso umsetzen, die sind ja auch nicht billig. Ja. Die Frage ist, ob es wirklich einen Mehrwert bringt oder ob man sagt, nein, die bekannten Strukturen, das läuft, das funktioniert. Bisher hat das auch kein Problem dargestellt.
Ich glaube, es ist schwierig.
Und was man nicht vergessen darf, die Erweiterungen von Shopify sind ja, wie gesagt, sind ja tatsächlich Pionier und auch führend dahingehend. Ja. Also sprich, immer wieder kommen irgendwelche Erweiterungen, die dir als Shop einen gewissen Vorteil geben. Und das hättest du dann wiederum nicht, denn du müsstest mit deinem Entwicklerteam erstmal auf die Idee kommen, was dir eigentlich noch fehlt. Klar. Und das muss ich sagen, das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Und was man auch nicht vergessen darf, kleine und Mittelständler, da gibt es ja wie Sand am Meer auf dieser Welt. Ja. Und ich glaube, das wird nicht so schnell ausgehen. Und wenn man hier nur ein bisschen mehr noch, ich sag mal, Marktabdeckung hätte, ist das ein Riesenhebel. Also da ist, glaube ich, der Fantasie noch viel, viel Luft nach oben. Und deswegen ja Shopify auch immer wieder klassischer Kandidat für eine hohe Bewertung zwischenzeitlich.
Wir haben auch einen deutschen CEO.
Genau, ja, auch Gründer. Ne? Genau, Tobi Lüttke namentlich. Republic Services.
Ja.
Du bist investiert bei Waste Management.
Oder wir.
Wir sind stimmt, wir als MVE Holding natürlich.
Leute,
richtig.
Schäm dich.
Ja, ehrlich, ne? Da bin ich jetzt direkt.
4% im Plus. Nee, Minus.
Oh. Ah, naja, ist ja nicht so schlimm, aber Republic Services hat auch die Quartalszahlen hervorragend geliefert. Auch hier ordentlicher Gewinn, also besser als erwartet, muss man sagen. Und bei den Umsätzen sogar fast 20% gewachsen, year over year. Wirklich hervorragend, muss man sagen. Und Chapeau an diese Leistung, dass man hier 20% einfach mal loslegt für einen Defensivwert. Das darf ich ja nicht vergessen.
Das ist aber ein geiles Geschäftsmodell. Also ganz ehrlich, Müll, es wird, egal wie nachhaltig wir werden, es wird immer Müll geben. Der Müll wird auch tendenziell mehr. Und man kann auch hier schön die Preise immer erhöhen. Man kann schön Aktien zurückkaufen. Man hat schöne Cashflows. Dieses Unternehmen ist relativ hoch bewertet. 25er KGV für dieses Jahr, 22, 24, 20, 25. Aber wo sonst sieht man auch an der Entwicklung diese Effizienz von Synergien, auch Umsätze wachsen so zwischen 5% und 10% pro Jahr und die Gewinne auch. Ja, also man ist hier brutal effizient unterwegs, man hat schöne, stabile Margen. Jeder, der mir sagen würde, er hat Republic Services im Depot, würde ich nie sagen, lass gut sein.
Ja, ich würde mit den Top 3 tatsächlich gehen, also Waste Management, Republic Services und auch Casella Waste Management, nee, Systems, ja, die diese Woche ja auch gemeldet haben, auch da die Zahlen insgesamt.
Historisch sehr, sehr gut gesehen hat sich Republic Services am besten von allen entwickelt.
Okay.
Weil Bill Gates ist ja auch mit investiert. Ich glaube, das ist ein großer Faktor.
Ja, klar. Kostet ja auch, ne? Also Qualität und Robustheit.
Ja.
The Trade Desk hat aber am Anfang der Woche den Vogel abgeschossen.
Gibt sie noch?
Ja, was heißt, die gibt's noch? Sie sind erfolgreich, denn je, man muss sagen, wirklich einem sehr, sehr starken Quartal entgegnet mit einem sehr starken Ausblick oder einem besser als erwarteten. Und die Aktie schoss in die Höhe mit fast 30% zwischenzeitlich, ja, auf einer relativ geringen Basis. Auf der Basis waren wir mal bei einem Aktiencheck, wo wir gesagt haben, naja, auf der Basis könnte man sogar mal einsteigen. Wir haben es nicht getan, aber es lief sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass auch mehr und mehr Werbung wieder geschalten wird, wird The Trade Desk natürlich auch gerade panelübergreifend sehr erfolgreich sein. Tolle Zahlen, Chapeau und Glückwunsch für alle, denen, die unten eingestiegen sind. Die haben jetzt natürlich ordentlich Rendite
investiert.
Ich bin nicht investiert, nein.
Ach so.
Nein, war aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr investiert.
Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Du hast diese Woche ein Interview geführt mit einem Startup.
Genau.
Mit wem war das?
Das kam gestern mit dem Andreas von Nimstar. Mhm. Nimstar ist ein Unternehmen, was sich, was mal so das Datenmanagement ganzheitlich denkt. Also sprich Software und Hardware zusammen, ja, und nicht einzeln. Das ist ja das Problem der bisherigen Bestände, denn am Ende des Tages geht es um Effizienzsteigerungen in der Logistik. Ja. Und da hat sich Nimstar sehr viel vorgenommen und scheint auch da ordentlich zu liefern. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Tolles Unternehmen. Ich war sehr begeistert, auch natürlich vom Co-Gründer, der, ich sag mal, Rede und Antwort gestanden hat. Insgesamt tolles Geschäftsmodell. Ich glaube auch, dass das Risiko nicht allzu hoch ist. Namhafte Kunden wie Rewe, Amazon sind schon mit dabei.
Amazon auch.
Also selbst Amazon hat, also sind Pilotprojekte, das muss man auch vielleicht dazu sagen, ja, teils, ne? Also wo, ich sag mal, das Ausrollen relativ schnell geht und wenn die Effizienzsteigerung
die Übernahme
so da
geht dann
ist.
Auch schnell.
Ja, tendenziell schon. Selbst die Deutsche Post ist auch schon mit. Also es ist natürlich ein Riesenvorteil, ja, wenn ich wie eine Smartwatch wie so einen Scanner benutzen kann und da zwei Hände frei habe und natürlich auch die Wege direkt angezeigt bekommen habe, sodass ich als Logistikmitarbeiter nicht das Rad immer wieder neu erfinden muss, bis ich endlich alles auswendig gelernt habe, sondern das relativ schnell habe.
Ich dachte immer, die wissen dann schon gleich, wo sie hinlaufen müssen.
Ja, nein, also tatsächlich, also je nachdem, was das gerade für ein Lager ist, aber ich erinnere mich an meine Schulzeit, einen Nebenjob in einem Lager, eine Logistik für Pharma, habe ich auch gestern in dem Interview mit eingebracht. Ja. Ich habe damals dieses Medikament in der Hand gehabt. Es gibt so viele Medikamente, man guckt drauf, man hat eine Nummer und man sucht dann im Regal die Nummer. Das ist natürlich schon eine Sauerei, weil eigentlich dauert das viel zu lange. Ja. Normal müsste es halt, ne, du musst es haben, anscannen und es blinkt dann direkt an dem jeweiligen Modul, wo du halt hin musst und dann hast du natürlich super starke Effizienzen und kannst da natürlich auch mehr abbilden.
Dann würde ich sagen, das Interview packen wir schon mal in die Shownotes. Hört euch das gerne mal an und das Tolle ist, ihr könnt bei unserem Werbepartner Companisto aktuell noch investieren. Gestern ging es schon wieder nicht, jetzt hat man es doch noch ein bisschen erhöht. Und die Gesamtrendite, das ist jetzt meine Frage an dich. Also wir haben hier eine Unternehmensbewertung von 5,94 Millionen Euro. Du hast gesagt, sie machen schon Umsätze und dieses Jahr wollen sie auch Millionen Umsätze machen, richtig?
Genau.
Sie streben an, ein Finanzierungsziel von 4,4 Millionen, also sie wollen richtig viel Geld einsammeln. Hat er nochmal was gesagt, was wollen sie machen mit dem Geld?
Genau, richtig. Ja. Sie möchten natürlich hier also weiterhin die Produktpalette ausbauen, nochmal verstärken, verbessern, sodass alles am Ende, ich sag mal, auch ermöglichbar ist. Natürlich sind es auch relativ hohe Voluminas, die sie haben und genaue Details hat er natürlich selber genannt und da möchte ich gerne nochmal auf das Interview verweisen.
Das Schöne ist, wenn ihr euch bei Companisto anmeldet, natürlich über unseren Link, den ihr auch in den Shownotes findet, dann kriegt ihr auch richtige Aktien in euer Depot gebucht. Das finde ich hervorragend, das macht auch richtig viel Spaß. Und Marcel, ich würde sagen, oder du sagst es, du hast das Interview geführt.
Ich bin absolut
investieren
begeistert.
Wir?
Machen wir.
Dann jetzt investieren, ab 250 Euro geht's los. Wir nehmen die 250 Euro und dann geht's herzlichen Glückwunsch ab zum Zeichnungsprozess. Dann machen wir es immer ganz klassisch per Banküberweisung. Du hast dir natürlich vorab alles durchgelesen, Datenschutzerklärung, AGBs, Widerrufsbelehrung, Beteiligungsdokumente.
Natürlich.
Das hast du vorab natürlich gemacht, Zeichnungszusammenfassung, zahlungspflichtig investieren. Und jetzt müssen wir das nur noch überweisen, die 250 Euro, das machen wir dann natürlich noch. Und dann sieht man es auch gleich. Und ich zeige es auch nochmal jetzt in dieser ganzen Übersicht hier, weil das ist ziemlich cool. Hier ist unser komplettes Portfolio, Wertentwicklung minus 0,47. Wir haben mit Yodel.io natürlich hier auch schon sind wir einfach mal komplett schon baden gegangen. Es scheint so, als würde ein weiteres Unternehmen im Mai Schwierigkeiten bekommen. Wir dürfen da jetzt natürlich nicht groß reden, erst wenn es passiert ist. Aber das Schöne ist, ihr kriegt auch immer diese Investoren-Updates. Und da seht ihr dann auch ganz klar Quartalsberichte. Ihr dürft mit abstimmen. Selbst die Gehälter dürft ihr mit entscheiden. Also ziemlich coole Sache. Aber wir haben natürlich auch schon positive Entwicklungen hier mitgenommen. Content Pepper, der Markt war bei uns auch im Podcast, plus 9,85%. Green City Solutions, plus 59%. Hero Software, plus 7,62%. Also es lohnt sich und ich finde, es ist eine tolle Beimischung und ihr könnt mit uns einfach den Weg gemeinsam gehen. Ab 250 Euro geht's los. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass wenn ich jetzt hier umfallen würde und Marcel würde den Notarzt rufen, dann würden sie wahrscheinlich mich auf einer Trage wegfahren von einem Unternehmen, das du auch investiert bist.
Ja.
Und du hast ein paar Neuigkeiten dabei.
Genau.
Deswegen Marcel, welches Unternehmen meine ich denn und welche Farbe haben die Lean?
Ja, die Striker Lean, durchaus bekannt. Also meistens will man die gar nicht kennenlernen, aber die Farbe ist natürlich gelb mit schwarzer Aufschrift, mit dem Logo von Striker. Und ja, die möchte man natürlich nicht kennenlernen, weil das meistens ein schlechtes Zeichen ist. Beim Fußball vor kurzem bei einem Kollegen leider gesehen. Aber man hat sich natürlich gefreut, dass es genutzt wird. Ist ja auch erstmal positiv. Ja, Striker hat Neuigkeiten und zwar gibt es eine Zulassung der FDA und zwar für das Q-Guidance System. Und dieses Q-Guidance System ist jetzt für die Kopfchirurgie zugelassen. Und was ist das eigentlich? Das ist ein bildbasiertes Planungs- und intraoperatives Führungssystem zur Unterstützung von Schädeloperationen oder eben, wie zuvor auch schon zugelassen im September, für die Wirbelsäulenanwendung. Das heißt, dass man hier so eine Software hat, also für die jeweiligen Chirurgen, damit sie besser planen können, welcher Schritt zu welchem Schritt gehört, um eine Operation, gerade auch in diesen sehr empfindlichen Bereichen, zu optimieren, zu verbessern und natürlich auch, ich sag mal, so effizient wie möglich zu machen, so dass man da, ich sag mal, dem Patienten so wenig Risiko wie möglich auflasten kann. Und das ist tatsächlich ein echter Fortschritt, so auch die Striker Mitarbeiter, die in diesem Gebiet unterwegs sind. Und das ist eine weitere Zulassung der FDA, die durchaus richtig für Musik sorgen kann in den Umsätzen von Striker, weil das Q-Guidance System, wie es schon sagt, eben auch eine Software ist. Also sprich, nicht nur Hardware wird verkauft, sondern auch Software. Hier wird beides zusammengedacht auch wieder. Gefällt mir super als Aktionär. Ist auch ein bisschen untergegangen, diese Nachricht. Striker für mich ein Basisinvestment und mit knapp 50% plus im Depot eins der Zugpferde, muss man sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut und solche Nachrichten gefallen mir natürlich noch viel, viel besser. Und gleichzeitig wird die Lebensqualität der Menschen besser.
Also würdest du jederzeit wieder investieren?
Unbedingt, ja. Tolles
Unternehmen. Ich finde auch die Bewertung, also das ist halt wieder auch hier so ein Qualitätsunternehmen. Ne? Ja. Also die Umsätze sollen die nächsten Jahre eigentlich so zwischen 6% und 7% wachsen. Die Gewinne, Financial Engineering durch Aktienrückkäufe, Synergien etc. pp. Sollen so zwischen 6% und 11% zulegen.
Ja.
Für 2025 ein KGV von 21. Die Aktie ist nicht besonders günstig, aber auch nicht übermäßig teuer. Für mich ist das so eine Aktie, wenn ich hier unbedingt einsteigen möchte, weil ich FOMO habe, auch wieder eine Sparplanaktie.
Absolut. Oder eben jetzt den Rücksetzer nutzen. Es waren bald, nach den Quartalszahlen ging es ja schon sehr stark nach oben, Richtung Allzeithoch sogar. Jetzt ging es nochmal ein Stück weit zurück, weil natürlich Gewinnmitnahmen einsetzen. Jetzt ist man wieder relativ nah am kleinen Durchschnitt. Also würde es sich vielleicht sogar ganz gut anbieten im Rahmen des neuen Aufwärtstrendes, der sich gebildet hat. Und insgesamt sieht es hier sehr, sehr gut aus.
Das ist ziemlich cool. Wir nutzen ja bei YouTube auch Seeking Alpha und wir haben mit Seeking Alpha nochmal gesprochen und es gibt wieder das 99-Dollar-Abo. Sieben Tage lang könnt ihr es testen. Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Und was war denn dein Sommerhit der letzten Jahre, an den du dich so erinnern kannst, der dich besonders glücklich gemacht hat?
Besonders glücklich gemacht, hast du sehr schön gesagt. Also dadurch, dass, als ich hier heute reinkam, du die Melodie schon vorher so leicht, genau, ja, also ich glaube, jeder weiß sofort, was los ist.
In welchem Lied war das? Bei den Minions.
Bei den Minions, genau. Bei den Minions, einfach unverbesserlich, hieß der Film. Happy natürlich.
Ja.
Das liegt ja jetzt so im Kopf von Pharrell Williams.
Genau, also vielen Spaß mit dem Ohrwurm heute natürlich den ganzen Tag. Und was gibt's Neues von Pharrell Williams?
Ja, was hat das mit Aktien zu tun?
Nein, aber hoffentlich bringt er ordentlich Musik in die Aktie, wo schon sehr viel Musik drin ist. Von LVM Asch oder LVMH. Und Pharrell Williams, Marcel, wird der französischen Luxusmarke zukünftig das Design für die Herrenmode geben. Er wird dort auch Chefdesigner.
Bei Louis Vuitton selber, ne? Also Sparte Louis Vuitton von
LVMH. Deswegen, wenn wir dich hier bald sehen, mit deinem Louis Vuitton Pullover,
ja,
dann wissen wir, Pharrell Williams macht einen hervorragenden Job.
Genau.
Finde ich ganz interessant. Ich glaube, er ist ja immer so ein bisschen, habe ich gelesen, so im Streetwear-Bereich unterwegs. Ob man jetzt so ein bisschen in den Massenmarkt geht. Ich persönlich bin ja investiert. Bist du investiert?
Nein, tatsächlich.
Deswegen habe ich jetzt einen Lifehack für dich.
Sehr gern.
Wie du günstiger in LVMH investieren kannst. Mach mal die Seite von Market Screener bitte auf.
Ja.
Ich mache auch mit.
Okay.
Market Screener.
Und dann?
Und dann gibst du mal ein D-I-O-R.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört, ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv, da werde ich direkt Fan.
Ah ja, ja, okay.
Und gehst nämlich auf Unternehmen.
Ja.
Und dann sagst du mir mal,
ja.
Von welchem Unternehmen man 41,4% besitzt.
Ja, das ist halt LVMH, ja.
Genau. Und also man könnte jetzt sich das Beste aus zwei Welten eigentlich zusammen in sein Depot holen, indem man sagt, ich nehme Dior. Dior ist auch günstiger bewertet, nämlich als LVMH und kriegt schon 41%. Also ich hole mir Dior ins Depot und kriege 41% von LVMH noch dazu.
Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte.
Wusste ich gar nicht so, dass die so eng miteinander verzahnt sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nein, aber wenn man schon sieht, alleine Dior gehört ja der Arnaud-Familie, den reichsten Mann der Welt aktuell sogar, mit 97,5%. Das ist natürlich schon ziemlich deutlich.
Ja.
Und ja, doch ein tolles Konstrukt und so kriegt man tatsächlich LVMH mit Rabatt. Du hast recht.
Und jetzt überleg dir mal, die KUV unter 2 finde ich nicht teuer.
Ja,
für so eine Aktie.
Tatsächlich, ja. Kann man sich mal überlegen. Ist aber wieder dieses Holding-Play, ne? Also meistens
klar, dadurch
das
Holding
immer ein Abschlag. Man fragt sich manchmal auch, warum. Ja, also ist manchmal aber auch wenig rational.
Hätte man gleich doppelt alles dabei.
Guter Lifehack, gefällt mir sehr gut, überlege ich mal. Aber Pharrell Williams, um nochmal drauf zurückzukommen, ist ja auch schon lange in der Modebranche tätig und als Kreativchef ist er jetzt niemand, der jetzt zuständig ist für die Zahlen. Ne, dass das alles wieder stimmt, also er ist kein klassischer Manager, sondern er soll halt hier die Kreativität auf die Bahn bringen und ich glaube, dass bei Louis Vuitton ohnehin schon kein Problem ist und mal schauen, was jetzt da rauskommt.
Genau, wichtig ist natürlich, hat man auch Rechte an den Marken wie Dior.
Ja.
Also einfach also auch nochmal ganz wichtig, aber ich finde es eigentlich interessant, wenn man sagt, boah, ich will das mit ein bisschen Abschlag, ein bisschen günstiger kaufen, why not.
Wenn man von der Firmengründung von Alphabet spricht, oder Google, muss man ja sagen, dann ist die Frau Susan Wojcicki, wenn ich es richtig ausspreche, eigentlich nie im Begriff. Denn es geht meistens um Larry Page und Sergey Brin.
Mhm.
Und die Susan Wojcicki ist und war CEO von YouTube sehr, sehr lange. Und was ist daran so besonders? Sie ist eben schon seit 98 Teil von Google, also über 25 Jahre, und hat ihre Garage tatsächlich an Larry Page und Sergey Brin vermietet. Also sie ist von Anfang an dabei und jetzt hat man ja gelesen, dass sie zurückgetreten ist oder zurücktreten möchte und eigentlich ja keine Riesennachricht, wenn man jetzt nicht genauer mal reinblickt, aber tatsächlich fand ich das super interessant, dass sie eigentlich von Anfang an schon mit dabei ist und Chapeau für dieses Lebenswerk. Und warum tritt sie zurück? Sie möchte jetzt ein neues Kapitel beginnen, sich auf die Familie konzentrieren, auf ihre Gesundheit, persönliche Projekte und das ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass sie jetzt das tun möchte, was ihr am Herzen liegt. Und das schrieb sie in einem Brief selber an die YouTube-Mitarbeiter, die natürlich hier auch die Fragen haben, warum geht sie jetzt? Neil Mohan, der war Langzeit Vize und ist eben jetzt neuer CEO. Also ich glaube auch YouTube weiterhin in guten Händen. Und wie gesagt, Respekt für das Lebenswerk 25 Jahre lang. YouTube zu dem zu machen, was es jetzt ist. Wir reden hier von knapp 8 Milliarden Euro Dollar Umsatz.
Ja.
Ich glaube, die Bewertung selber von YouTube ist als, wenn es jetzt mal einzeln betrachtet wäre, schon eine ziemlich üppige Firma und definitiv einer der teureren im DAX, definitiv, wenn sie denn, also mal übertragen im Sinne, ne? Also wirklich Hut ab vor dieser Leistung und deswegen die Nachricht gar nicht mal so unwichtig.
Wünschen wir ja alles Gute. Sie hat was Großes aufgebaut. Ich glaube, jetzt ist auch einfach, wir haben gesehen, in den letzten Quartalszahlen sind ja auch die Umsätze mit Werbung auf YouTube zurückgegangen. Ich glaube, jetzt so ein bisschen vielleicht auch frischen Wind reinbringen Und ich kann mir vorstellen, sie wird nicht mehr allzu viel arbeiten müssen in ihrem Leben.
Davon gehe ich ganz stark aus. Ich glaube nicht.
Der Bund und die EU möchte ja ein Vorreiter werden im Bereich der Chipproduktion. Mhm. Und 100 Kilometer weiter von uns entfernt ist ja die schöne Stadt an der Elbe, Dresden. Und
Elbflorenz.
Das Elbflorenz. Und Infineon will dort bis 2026 ein neues Werk bauen und möchte tatsächlich auch 1000 neue Jobs schaffen. Worauf sie warten, ist auf die groß angekündigten Staatshilfen vom Staat. Natürlich, wie immer. Ich bin gespannt. Man will jetzt in Dresden natürlich die Produktion von Halbleitern stärken. Man will richtig viel investieren. Man möchte Halbleiter bauen für energieeffiziente Ladegeräte, kleinen Motorsteuerung für Autos, aber auch Rechenzentren will man damit attackieren. Ich bin gespannt. Ich finde, diese Branche investiert aktuell sehr, sehr viel. Und denkt immer daran, diese Branche ist zyklisch. Aber sowas von. Und das kann nicht immer nur nach oben gehen. Ich bin gespannt, ob sich die Investitionen 2026 noch rechnen werden.
Ja, also ich sag mal, die Tendenz spricht natürlich für sich. Ne? Auch immer gut, mehr das Geräte. Ist ein
tolles Unternehmen aus Deutschland.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau. Also auch sehr wichtig.
Gänzlich auf den Markt betrachtet, sage ich mal, immer mehr Geräte auf dieser Welt, die irgendeinen Chip benötigen. Ja. Und insofern ist zumindest die langfristige Tendenz da. Sicherlich mit den ein oder anderen Dellen, wie wir auch bei der Taiwan Semiconductor sehen, die jetzt auch eher ein verhaltenes Jahr vor sich sehen. Anders als Intel, die schon seit Jahren verhaltene Jahre vor sich sehen. Also wir sehen, das ist völlig verschieden und du hast natürlich recht. Eine gewisse Zyklik sollte man hier nicht außer Acht lassen.
Bevor wir jetzt zum Top und Flop der Woche kommen, möchten wir euch recht herzlich einladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, ein Like uns für den Kommentar zu geben, aber natürlich auch gern zu kommentieren. Was haltet ihr von diesem Aktienpodcast? Was würdet ihr euch noch wünschen? Und gebt uns auch gerne 5 Sterne auf Apple, also bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify, weil nur so können wir natürlich auch mit deiner Hilfe wachsen. Wir sagen danke. Und Marcel, mein Top der Woche geht nach Deutschland.
Juhu.
Nämlich zu Flix Mobility. Flixbus und Flixtrain haben es geschafft. Sie haben erstmals einen Gewinn jetzt geschrieben in ihrer Firmengeschichte. Hut ab. Ich finde, wenn du es in einem deutschen Markt schaffst, der so durchreguliert ist von dieser tollen deutschen Bahn, dann kannst du es eigentlich überall schaffen.
Ja.
Sie haben ja auch Greyhound übernommen in den USA. Starke Marke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche mir so sehr, dass Sie sich durchsetzen. Und ich würde mir auch wünschen, dass der Staat endlich hier diesen Wettbewerb eröffnet. Ich glaube, wir würden sehr viel PS auf die Straße kriegen. Auf die Schiene.
Auf die Schiene, ja. Genau. Wenn man das lösungsorientiert denken würde wollen, dann glaube ich, wäre das die richtige Lösung. Flixtrain wird wahrscheinlich nicht in Deutschland auf der Zugsparte Gewinne machen, sondern tatsächlich eher, so zum Beispiel in Schweden sind sie ja auch tätig, meines Wissens nach. Und da sind sie ja international auch schon sehr, sehr gut. Und da muss man sagen, Hut ab. Gerade vor so einem Heavy-Geschäft, weil es ja jetzt nichts Kleines, dann muss man schon sagen,
gefällt mir richtig gut.
Wirklich stark. Also, bin gespannt, wann Flix an die Börse gehen wird. Und weiter so. Kann man nur hoffen, dass es so weitergeht. Dividendenerhöhungen sind mein Top der Woche. Warum? Weil wir diese Woche einfach unfassbar viele Dividendenerhöhungen gesehen haben. Also wirklich sehr, sehr viele, beginnend bei zum Beispiel Humana war mit dabei. Aber eben auch die Allianz hat erhöht und mittlerweile auf 11,40 Euro die Aktie erhöht. Mercedes-Benz hat natürlich angehoben die Dividende. Swiss Re, Hermes, Sartorius ist mit dabei. NextEra Energy gestern noch 10% angehoben. Wow. Dann sind auch noch, Liquid hat einen kleinen Teil mit beigetragen. Coca-Cola sogar auch. Airbus ist auch mit dabei. Also diese Liste ist auch noch weiter zu vervollständigen und alle haben ihre Dividende angehoben. Und ich finde, man sollte hier auch gleich wieder mal sehen, gerade das Dividendenwachstum ein echter Hebel ist, gerade wenn man bedenkt, 10% Dividendenwachstum und das vielleicht etwa mehrere Jahre hinweg, dann hat man hier natürlich einen echten Hebel für den Zinseszinseffekt, der für die Altersvorsorge richtig viel Spaß machen kann und wird. Einige, die schon länger investiert sind, wissen auch, wovon sie reden, wenn sie die Dividenden tracken, die sie bekommen. Und alleine für mich ist schon auffallend, dass ich alleine, ich bin jetzt glaube 4-5 Jahre bei Apple investiert, wie die Dividende doch von Jahr zu Jahr mehr wird.
Ja.
Natürlich immer rausgerechnet der Kursschwankungen der jeweiligen Währungen, aber tatsächlich muss man sagen, merkt man da sehr, sehr viel. Also lieber aufpassen, nicht unbedingt immer auf die hohen Dividendenrenditen selbst zu achten, sondern eher auf das Dividendenwachstum. Das bringt am Ende wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als einfach nur einen hohen Dividendenzahler ins Depot zu legen.
Definitiv. Marcel, ich war die Woche in Italien.
Ja.
Und dann kam, es war geplant, dass wir von Montag bis Freitag da sind. Und dann kam die Meldung von meinem Flop der Woche. Wir sind hier investiert, aber trotzdem muss man ja auch kritisch sein mit seinem Unternehmen. Und die Lufthansa. Und dann jetzt werden einige sagen, hä, die Lufthansa, die war ja betroffen von den Streiks am Freitag und hat es eigentlich da nicht so ganz gut. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, wahre Geschichte. Also, wir hören von diesen Streiks und sagen, alles klar, buchen wir um. Also, anstatt Freitag zurück zu fliegen, fliegen wir Donnerstag zurück. So, wo musste ich hin? Nach Leipzig oder Dresden? Ich buche den ersten Flug. Bologna, München, München, Dresden. 2 Stunden später, Mittwoch, Flug fällt aus, annulliert. Alles klar. Ich wäre nach Leipzig, es geht später, wäre 23 Uhr Landung gewesen. Bologna, München, München, Leipzig. 2 Stunden später, Flug fällt aus. Also.
Läuft.
Dritter Flug, Bologna, Zürich, Zürich, Dresden. Hat geklappt. Jetzt saß der böse Philipp in Bologna auf dem Flughafen und hat sich überlegt, ist ja komisch. Also wir wissen, bei Streik und höherer Gewalt, Wetter etc. pp. Hat man keinen Anspruch auf Entschädigung. Aber jetzt haben die mir ja an einem ganz normalen Tag 2 Flüge gestrichen. Och, reiche ich doch mal das Formular zur Entschädigung ein. 20, 30 Minuten später kriege ich eine Mail. Glückwunsch, Sie kriegen die Entschädigung.
Ja, wunderbar.
Also, der Arbeitgeber hat die Kosten für den Flug zurückbekommen. Ich habe die Entschädigung abgegriffen. Wie soll das langfristig funktionieren?
Ja. Also scheinbar ein sehr guter Rückversicherer, der zahlungsbereit
ist. Also, das ist ja unglaublich, oder? Die Aktie, wie hat sie reagiert die letzten 5 Tage? Plus 3,15%. Vielleicht kaufen einfach Leute wegen diesem Trick auch die Aktie.
Auch mit dem Geld.
Ja, es ist unfassbar. Also, ich bin gespannt, wie man das langfristig alles so durchhalten möchte. Und die Lufthansa hat ja jetzt schon, wir sind 42,25% im Plus. Wir müssen uns irgendwann mal überlegen, wann steigen wir hier endlich aus. Die Lufthansa hat ja jetzt schon angekündigt, wieder mehrere Flüge im Sommer zu streichen etc. pp. Die Luftfahrt scheint sich doch nicht so einfach zu erholen, wie wir das glauben. Aber ich glaube, du wirst jetzt, deswegen mein Flop der Woche, die Lufthansa. Und du beschäftigst dich jetzt mit Flugzeugen.
Genau. Ich bleibe in der Luft, beziehungsweise eben nicht in der Luft, denn mein Flop der Woche sind die Auslieferungen von Flugzeugen und da eben nicht die Betreiber, sondern tatsächlich eher die Hersteller. Und zum Beispiel Air Lease. Air Lease ist ja ein Unternehmen, was die Flugzeuge verliest an die jeweiligen Unternehmen, die eben Flugzeuge benötigen. Und die monieren eben, im Rahmen ihrer Quartalszahlenbekanntgabe, dass es keine Verbesserung der Flugzeugauslieferungen gibt in diesem Jahr. Einige Flugzeuge verspäten sich mit 2 bis 3 Monaten und das also 2022 und aktuell ist die Wartezeit sogar noch länger. Und der Airbus A321neo, also 321neo, dauert sogar 9 Monate, Tendenz steigend. Und Air Lease will ja unbedingt seine Flotte schnell erweitern, weil die Nachfrage einfach sehr hoch ist. Denn wie du schon gerade gesagt hast, wir erwarteten eine hohe Nachfrage im Luftverkehr. Dies ist auch der Fall, nur kann die nicht bedient werden. Aus verschiedensten Gründen, also unter anderem bei Lufthansa auch teilweise wegen Streiks. Ja. Bei Air Lease ist es dann tatsächlich daran, dass sie die Kunden nicht bedienen können mit Flugzeugen, weil sie die sie kaufen möchten, nicht bekommen. Bei Airbus und bei Boeing ist das Problem, dass die eher einen Fachkräftemangel teilweise haben, wo sie eben nicht so schnell fertig werden können, einfach weil hier die nötigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen. Und dazu gibt es auch eine schöne Grafik, die auch ganz klar zeigt, seit 2019 ist die Auslieferungszahl natürlich bei Boeing eine Katastrophe. Ja, sie hat sich ja mehr als halbiert, muss man sagen, wohingegen Airbus ja auf dem höchsten Stand war. Dann kam ja Corona, weshalb natürlich hier auch durch viel Stillstand sehr viel eingebrochen ist. Aber was man eben auch feststellen muss, ist, dass weder Boeing noch Airbus die Ziele oder die Zahlen von 2019 nur annähernd erreicht haben. Also die Auslieferungen sind weiterhin 200, also bei Airbus zum Beispiel, 200 Maschinen weniger im Jahr, als das eben 2019 der Fall war. Und das ist schon immer noch ein ziemlicher Rücklauf. Da muss man sagen, wird es spannend, wie sie das Problem angehen wollen. Denn am Ende muss es hergestellt werden. Und die Frage ist, wie schaffen sie es, hier wieder auf alte Höhen zu kommen? Und das ist eben für Air Lease natürlich auch ein Problem, gerade auch wer investieren möchte. Die Quartalszahlen waren zwar ja im Rahmen der Erwartungen, weil ohnehin nicht viel erwartet wurde, aber es gibt eben kein Wachstum. Das liegt vor allen Dingen daran, dass bei Airlease keine Flugzeuge oder die Flotten nicht erweiterbar sind.
Und das hat der Markt auch voll eingepreist.
Hat er.
KGV für dieses Jahr 8, nächstes Jahr 6,77, 2025 6,61. Aber ich glaube, wenn die Stimmung hier dreht, dann kann diese Aktie auch mal ganz kurz ein bisschen Rendite machen.
Ja.
Ich glaube, wenn man jetzt Geld zur Verfügung hat, dass man sagt, ich habe jetzt einfach hier einen gewissen Grundstock an Kapital liegen, den würde ich gerne anlegen in etwas, was vielleicht mal, ja, man sagt immer so Earning Surprise, Earning Beat. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen zu sagen, hier, man hat hier 0,33% plus in den letzten 12 Monaten. Warum nicht hier mal eine Position aufbauen?
Ja, es hat eine sehr lange Seitwärtsphase und tatsächlich auch begründet, genau in dem, ja, wie wir schon gesagt haben. Und sie sind halt abhängig tatsächlich von Boeing und, ja, Airbus, wie sie liefern können. Denn nichts bringt ihnen das beste Geschäftsmodell, wenn sie die Flugzeuge nicht bekommen, die sie eigentlich verleasen möchten.
Das ist es. Also, wenn man glaubt, dass die Stimmung dreht, würde, ja, ich tatsächlich anstatt das mit Airbus und Boeing lieber mit Airlease spielen.
Ja, beide würden profitieren, wenn sie es schaffen,
wieder mehr Flugzeuge bewertet, rausgehen. Ja, also Enterprise Value durch den Umsatz ist unter 10. Die Aktie ist tatsächlich nicht teuer.
Ja,
das ist halt einfach so.
Auch begründet, sagen wir es mal so.
Marcel, er hat wieder zugeschlagen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Unser Großmeister Warren Buffett ist wieder da. Wir gehen jetzt mal das Q4 durch. Das machen wir auch wieder hier mit Hilfe unseres Seeking Alpha Artikels. Und
ja, Warren Buffett sagt ja immer, was er gekauft hat und was er verkauft hat. Genau. In den letzten Quartalen gibt da natürlich auch gewisse, ich sag mal, Richtlinien, die man, ich mal, auch zum Melden mit herausgibt. Diese, richtig, sind meist auch rückläufig zeitlich, ne? Also nicht, ja, ad hoc, das passiert also nicht noch in Zukunft, sondern es ist schon passiert.
Ja.
Und das muss man vielleicht so als Hintergrund mal noch zum Verstehen mitgeben.
Fassen wir kurz zusammen. Also der Wert von seinem Portfolio, von seinem Aktienportfolio ist von 296 Milliarden auf 299 Milliarden angestiegen und die drei größten Positionen halten oder haben tatsächlich 60% von seinem Portfolio ausgemacht. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Licht an, oder?
Ja, bitte.
Und als allererstes ist er tatsächlich eingestiegen oder hat seine Position vergrößert, was mich überrascht hat, weil es eine der größten Positionen in seinem Depot ist, nämlich bei Apple.
Ja.
Und aktuell macht Apple 39% seines Gesamtdepots aus und er ist eingestiegen zwischen Q1 2016 und Q1 2018 auf einer Kostenbasis von $35 je Aktie. Die Aktie ist aktuell bei $153 und sie haben, also es ist leicht nur nach oben gegangen, marginal hat er dazu gekauft. Er hat schon richtig viel Dividende bekommen und ihm gehören 5,8% von Apple. Ich glaube, das ist wohl seine Buy-and-Hold-Position. Wir werden Apple auch im Aktiencheck morgen besprechen.
Genau, ich habe die bei 43, ich habe gerade mal geschaut, bei 43 eingesammelt, bereinigt. Also selbst da war er günstiger dran. Schade.
Als nächstes, wen haben Sie da noch gekauft? Man sieht viel Werbung aktuell in Deutschland.
Ja, richtig. Paramount Global ist mit dabei. Tatsächlich mit Paramount Plus. Jetzt, ich sag mal, der Streaming-Dienst, der hinterher hechelt und jetzt hier auch noch Marktanteile angreifen möchte.
Die Star Trek-Fans werden jetzt sagen, hecheln, hallo, was Besseres gibt's gar nicht.
Entschuldigung, ja, also hinterher hecheln, mal schauen, ob sie dann eben noch weiter Fuß fassen oder wie erfolgreich das Ganze wird. Und da hat man ebenfalls die Position aufgebaut. Finde ich spannend.
0,53% macht es jetzt von seinem gesamten Portfolio. Man hat im Q1 22 gekauft. Da ging es richtig los zwischen $27,85 und $38,48. Jetzt hat man 14% mehr gekauft zwischen $24,25 und $38. Ist ganz interessant, wie es hier so weitergeht. Das ist auf jeden Fall eine Dividendenaktie.
Ja.
Wir schauen uns das Unternehmen auch im Aktiencheck an. Danach haben wir Louisiana Pacific. Und Louisiana Pacific habe ich so tatsächlich noch nie was von gehört. Weißt du denn eigentlich, was die so machen?
Tatsächlich nicht ganz so sehr, aber ich auch noch nie mit beschäftigt. Mit LPX, ja, ist das Kürze. Und Louisiana Pacific ist,
sie eigentlich bauen Häuser.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht allzu groß gewichtet im Depot, aber es ist ein Hausbauer. Und gerade den Hausbauern, Ja. Setzt er hier irgendwo eine Chance, gerade bei steigenden Zinsen, ist schon ziemlich spannend. Wir hatten aber vor ein paar Wochen auch gesagt gehabt, dass die Häuslebauer ganz schön Gas geben in den USA. Vielleicht ist es bei Louisiana Pacific genau das Gleiche. Und was hat man hier? Zwischen 48,4 Dollar und 65 ja. Dollar, also auch eine schöne Range, muss man sagen. Ja.
Und ihm gehören schon 9,8% von diesem Unternehmen. Jetzt, das waren seine drei Käufe. Apple, Paramount, Louisiana Pacific. Wir werden besprechen im Aktiencheck Apple und Paramount. Verkauft hat er Chevron. Und da muss man wieder sagen, auch Chevron werden wir im Aktiencheck besprechen. Hier hat er wieder alles richtig gemacht. Ja. Ja, er nimmt jetzt Gewinne mit, er baut die Position ab. Und was will man denn sagen? Ja, also er ist eingestiegen im Q3 2020 zwischen 72 und 91 Dollar. Dann ist er im Q1 2021 zwischen 85 und 112 eingestiegen. Q3 2021 hat er nochmal 25% dazu gekauft zwischen 94 und 106 Dollar. Und da haben ja alle schon gesagt, der Junge, der alte Mann, der ist ja kein Junge mehr, der kauft und kauft und kauft.
Ja.
Dann hat er im Q1 2022 auch nochmal zwischen 119 und 171 Dollar zugeschlagen. Ihm gehören 8,7% von Chevron und die Aktie, ja, liegt bei 172 Dollar. Ja, also alles richtig gemacht, dass er jetzt hier anfängt, auch die Position abzubauen, Gewinne mitzunehmen, oder?
Ja, absolut, genau. Also gerade den Weg nach oben schön mitgenommen. Der Trend is your friend. Ganz nach diesem Motto hat er hier tatsächlich auch ja, zugeschlagen. Und jetzt baut er so langsam ab, was natürlich super sinnig ist, weil natürlich der Zyklus zeigt natürlich auch schon, dass man dass die Rohstoffkosten durchaus wieder runtergehen oder die Rohstoffpreise selber. Und das wird natürlich auch bei Chevron in den Büchern durchaus eine Rolle spielen. Also werden auch tendenziell weniger Umsätze erzielt, weshalb dann auch hier wieder der Kurs zurückkommen wird. Insofern wieder Chapeau für diese Gelegenheit, die er hier einfach auch genutzt hat, um zu verkaufen.
Genau. Dann hat er Activision Blizzard reduziert um 25% in den letzten zwei Quartalen. Er ist eingestiegen zwischen 57 und 81 Dollar. Wir wissen, es gibt das Übernahmeangebot von Microsoft. Sie wollen 95 Dollar je Aktie bezahlen in einem Cash-Deal. Ich bin gespannt, ob sein bester Freund Bill Gates ihm da ein paar Hinweise gegeben hat. Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja.
Ich bin gespannt, wie lange er noch weiterhin an dieser Position festhalten wird.
Ja, genau. Also man muss natürlich zwei Dinge hier noch festhalten. Zum einen die Frage, wird die Übernahme überhaupt stattfinden? Sehr, sehr viele Wettbewerbsbehörden haben Bedenken, dass es eben für die Spieleindustrie hier zum Stillstand kommen könnte, weil weniger Wettbewerb. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Aktie auch selbst auf dem Preis von jetzt aktuell 77,5 Dollar nicht ohnehin jetzt auch nicht allzu teuer, denn Activision Blizzard kann ja auch nach wie vor günstig auf eigenen Beinen stehen und könnte da auch locker selbst operieren. Die Frage ist natürlich jetzt eher, wo steht man und wie entscheidet man weiter, denn die Aktie gefühlt im Niemandsland, das muss man auch sagen.
Kroger, 0,75% macht die Aktie von seinem Depot aus. Er ist eingestiegen im Q4 2019 zwischen 24 Dollar und 29 Dollar, hat dann auch immer wieder dazu gekauft und hat marginal verkauft, muss man auch tatsächlich sagen. Ja, also es war jetzt nicht, dass er jetzt hier eine Riesenposition veräußert hat. Ihm gehören 7% der Firma, das muss er jetzt mal wieder überlegen. In seinem Gesamtdepot sind es 0,75%.
Ja,
die Aktie ist weiterhin brutal runtergekommen, 44 Dollar aktuell. Nichtsdestotrotz hat er ordentlich Gewinne gemacht mit seinem Durchschnittskurs.
Genau.
Und ich bin gespannt. Also er hat einfach einen Mega-Track-Record, ne? Das muss man ihm einfach lassen. Die Bank of New York Mellon Corporation stehen für 0,38% seines Depots. Und auch hier ist er 2012 eingestiegen, zwischen 19,50 Dollar und 25 Dollar. Hat immer mehr und mehr dazu gekauft, hat hier auch etwas reduziert. Aber auch ganz klar muss man sagen, der Kurs aktuell bei 51,71 Dollar.
Ja.
Ich glaube, du hattest gesprochen von Ally Financial, richtig?
Exakt, genau. Ally Financial ist ebenfalls mit verkauft worden. 0,36% des Portfolios hat diese Position betroffen.
Nee, das ist McKesson.
McKesson.
Ally Financial ist 0,24.
Ja, genau. Ich bin verrutscht. Verzeihung, genau. Exakt so ist es. Und hier muss man sagen, ist man ja eigentlich, ja, ich habe auch gar nicht so schlecht reingekommen, aber jetzt hat man hier auch verkauft. Man hält immer noch eine ordentliche Beteiligung, das darf man auch nicht vergessen, ist immer noch ein relativ großer Anteil.
0,8%.
Genau, richtig, 9,8%, das ist nicht ganz wenig. Und ist ja auch, ich sag mal, auch ein Dividendenwert am Ende und zuletzt ja auch relativ stark gewesen. Der Ausbruch, also ich hätte jetzt eher überlegt, hier einzusteigen tatsächlich, aber der Großmeister und sein Team sagen aktuell eher Position reduzieren. Ja, finde ich auch spannend, diesen Move. Ja.
Eine Position, wo die doch auch sehr durch die Medien gegangen ist, war das Takten Semiconductor. Sie haben es erst eigentlich aufgebaut und man hat zwischen $69 und $72 gekauft. Und jetzt hat man gesehen, dass er den Anteil um 85% reduziert hat und hat verkauft zwischen $60 und $83. Aktuell steht die Aktie bei $98. Ein Verlusttrade.
Genau, 200 Komisch, Millionen oder? Dollar soll es gekostet haben, so schrieb man. Und tatsächlich, habe ich mich hiermit auch ein bisschen länger beschäftigt, weil die Taiwan Semiconductor ist von dieser Reihe hier einfach das Unternehmen, was mich am ehesten interessiert. Also wo ich selber auch die Idee hätte, vielleicht hier doch mal noch irgendwann einzusteigen. Und jetzt sieht man natürlich, oder schaut man sich natürlich auch gerne mal die Gründe an, warum man hier zum Beispiel aussteigt in der Größenordnung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und vor allem auch mit einem Minus, obwohl man eben vor kurzem noch dran geglaubt hat. Finde ich interessant, ist auch unüblich für Warren Buffett. Und tatsächlich ist das da, oder liegt das auch daran begründet, dass man eben sagt, Taiwan Semiconductor selber hat eher ein vorsichtiges Jahr jetzt prognostiziert, sind hier auch nicht ganz hundertprozentig sicher, wissen auch, dass diese Halbleiter-Geschichte so ein bisschen wieder abnimmt, also einen gewissen Zyklus, der natürlich, wie wir heute schon mal gesagt haben, auch eintritt. Und das hat wahrscheinlich dann auch den Analysten der Berkshire Hathaway so nicht ganz so gefallen, weshalb sie sich lieber getrennt haben, als hier tiefere Verluste mit hinzunehmen. Dazu natürlich noch die geopolitischen Thematiken, die ja auch hier eine Rolle spielen und, ich sag mal, so greifbar wie schon lange nicht mehr waren. Insofern vielleicht auch das noch ein Grund zu sagen, okay, wir trennen uns dann doch wieder vom Großteil der Taiwan Semiconductor-Position.
Die letzte Position, die er reduziert hat, ist die US Bancorp und die hat er im Depot seit 2006. Und er hat damals gekauft zwischen $32 und $36 und aktuell steht der Kurs bei $49 und hier hat er einfach auch 90% der Aktien verkauft. Also hier scheint er sich zu trennen. Wie gut das dann gelaufen ist, naja, das muss man dann selber entscheiden. Ich denke, er hat ein paar Dividenden natürlich auch mitgenommen über die Jahre.
Das kam ja auch von der Finanzkrise, ne? Muss man auch sagen, ist er ja dann da reingegangen und tatsächlich wird es dann sicherlich auch etwas gelohnt haben.
Das war's. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Also gekauft hat er Apple, Paramount, Louisiana, verkauft Chevron, Activision Blizzard, Kroger, Bank of Mellon, TSMC, McKesson, Ellie Financial, US Bancorp. Wir werden besprechen im Aktiencheck TSMC, Chevron als Verkäufe und Apple und Paramount Global als Käufe.
Genau.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr natürlich hier
von den Moves.
Genau, von den Moves und denkt daran, $99 Seeking Alpha, also eine tolle Quelle.
Absolut.
Kommen wir zu dem, was nächste Woche an... Nee, Investment-Idee.
Investment-Idee, hast du eine mitgebracht?
Was kann es anderes sein als die Berkshire Hathaway?
Du bringst uns die Berkshire Hathaway mit und ich Republic Service nach diesen Quartalszahlen. Und ich glaube, das können wir ganz gut bei unserem Werbepartner integrieren.
Genau.
Denn unser Werbepartner heißt Trading 212. Und tatsächlich, wir sind begeistert, dass man hier einen Basket erstellen kann. Und dieser Korb, wie auch schon der Name sagt, eine Art Warenkorb für die Aktien, die wir mögen, die wir da gerne reinlegen. Und dieses Basket ist ja schon doch ordentlich gefüllt, immer mit unseren Investment-Ideen, die wir hier jede Woche mitbringen.
16 Stück haben wir schon in unserem Basket im Podcast. Wir sind 2,56% im Plus. Da ist dabei Super Microcomputer, Tetra Tech, Clearway Energy, TSMC, Comcast, Caterpillar, Enphase, die Deutsche Post, Fastenal, Albemarle, Old Dominion, Freightline, Progressive, Clearfield, C3 AI und jetzt heißt es natürlich Basket anpassen und dann machen wir als erstes natürlich Republic Services.
Genau.
Und die Berkshire. Können sogar die A-Aktie nehmen.
Stimmt. Einen kleinen, ganz kleinen Teil.
Jetzt haben wir natürlich die durchschnittlichen Erträge in den letzten 5 Jahren von unserem Basket waren unglaubliche. Marcel, 25,61%.
Damit könnten wir auch in Zukunft leben.
Jetzt müssen wir natürlich den Basket auch ein bisschen anpassen, aber das finde ich mal ganz schön. Also man kann dann auch natürlich Sachen übergewichten und untergewichten. All das kann man machen bei Trading 212 selber.
Man kann einen kleinen Warren Buffett spielen, denn man kann auch hier sagen, ich möchte die Position eben ein wenig runter reduzieren, prozentual, und damit natürlich, ich sag mal, ein paar, also relativ gesehen, auch da die Anteile kürzen oder eben auch mal ausbauen, weil ich sage, ist vielleicht ein Unternehmen unterbewertet, also soll es auch in diesem Basket eine höhere Rolle spielen. All das kann man machen und seinen eigenen ETF gestalten. Ich finde, das ist ein echter Mehrwert, der auch richtig Spaß macht, weil man auch dann dieses FOMO verliert, dass man sagt, oh, ich kann nicht überall dabei sein, jeder hat begrenzt finanzielle Ressourcen, und das geht eben bei Trading 212 sehr, sehr gut, weil man gleich mit dem Basket die Wünsche erfüllen kann, die man in den Aktienbereich haben könnte.
Jetzt gibt es natürlich trotzdem noch einen Vorteil, wenn man sich über unseren Link anmeldet, den packen wir euch natürlich in die Shownotes, dann geht ihr hier oben auf Einstellungen und dann geht ihr auf Aktionscode nutzen. Und da gebt ihr unseren Code ein und der heißt Value, V-A-L-U-E. Code anwenden und schon gibt es auch eine Gratis-Aktie. Also ihr merkt, es lohnt sich. Man kann das hier als Beimischung tatsächlich schön nehmen. Man kann hier seinen eigenen ETF erstellen. Das macht auf jeden Fall Spaß und dann kann man das auch besser verwalten und das natürlich auch zu sehr, sehr geringen Gebühren.
Ja.
Marcel, jetzt ist natürlich nochmal ganz interessant, wir haben noch gar keine Spekulationen diese Woche gemacht in unserem Podcast. Ich brauche natürlich trotzdem noch was von dir, wo du sagst, das wird den Markt schlagen oder auch nicht. Hast du eine Idee?
Ja, jetzt so auf die Spontanität hinaus würde ich, das ist gar nicht so einfach. Fällt dir denn schnell was ein?
Ich glaube, dass
die Spekulation der Woche.
Ach, gute Frage, oder? Ach, komm hier. Ich glaube, dass John Deere Ende des Jahres höher steht.
Ja, das ist, glaube ich, keine große. Also ja,
dann schlag das doch.
Ne? Also da hast du dir jetzt schön, wie du dich aus dem Fenster lehnst.
2023.
Deine Risikobereitschaft.
Den Markt schlagen. Ausrufezeichen.
Ja, ich glaube, wir werden die Lufthansa dieses Jahr noch verkaufen. Auch keine steile These.
Aber bei wie viel Prozent? Also jetzt, ja. Wir müssen ja ein bisschen, also da könntest du ja nächste Woche sagen, ich habe mich entschieden, wir verkaufen die Lufthansa.
Genau, nein, also wir wollen, also der Aufwärtstrend ist ja da, also ist so kurzfristig voran. Und ich glaube, die Lufthansa hat ja dann eigentlich auch historisch immer das Thema, dass sie so mindestens zu 20 Euro die Aktie nochmal steigt.
Und das, und
da
passiert,
geht die
dieses
hin.
Jahr?
Die Frage ist, ob wir so lange halten.
Pass auf, wir haben gekauft für 6,84 Euro, sind 42% im Plus.
Ja. Man kann immer Gewinne sichern.
Jetzt, ja, wann?
Ja, ich würde tatsächlich warten. Also 16 auf jeden Fall. 16 Euro gehe ich mit und ich glaube, wir sehen die
dann
noch.
Dann schreiben wir, wir werden die Lufthansa dieses Jahr bei 16 Euro sehen.
Alles klar. Steile Thesen, ich mag es. Man muss auch mal etwas Mut beweisen.
Dann möchte ich dich bitten,
die Quartalszahlen
uns zu erzählen, was nächstes, ja, was passieren wird.
Ja, ich werde auch weiterhin recht viel zu tun haben mit den Quartalszahlen, denn man muss sagen, am Dienstag wird schon wieder Walmart berichten. Auch immer interessant, natürlich auch, wie das Konsumklima steht, wie die Menschen eben einkaufen oder ob sie hier tatsächlich sparen, gerade auch nachdem jetzt Preise viel gestiegen sind. Medtronic wird berichten, super spannend auf dem Niveau, muss man sagen.
Wir können ja mal hier langsam auch mal nachkaufen. Weißt du, dass wir noch nie nachgekauft haben in
der
Holding?
Ja, das stimmt. Medtronic ist tatsächlich eine Überlegung wert, da sie einfach günstig bewertet sind, auch wenn natürlich jetzt hier und da ein paar Probleme waren. Die Home Depot wird ebenfalls die Bücher öffnen für das vergangene Quartal. Es wird Zahlen geben von Public Storage am Abend, Dienstag. Palo Alto Networks Realty Income wird berichten. Auch da wird es sehr spannend, gerade auch, weil der Immobilienmarkt natürlich jetzt hier auch weiterhin sehr spannend ist. Coinbase wird die Zahlen zeigen. Am Mittwoch gibt es Zahlen von Rio Tinto. Iberdrola wird berichten. Baidu, Stellantis ist mit dabei. Aber eben auch Garmin wird berichten und Fresenius. Am Abend dann die Zahlen von Nvidia. Mein Wochenhighlight muss ich schon mal so vorwegnehmen. Ansys ist mit dabei. Die Sun Communities, Etsy wird berichten. Auch immer wieder spannend. Am Donnerstag die Alibaba Group, American Tower, die Telekom, Moderna. Und auch NetEase werden berichten. Dann am Abend noch die Zahlen von Intuit, Booking Holding, auch das wird sehr spannend. Block, Autodesk, Mercado Libre, Vici, also wir sind hier mehrfach selbst vertreten. Und am Freitag noch die Zahlen von BASF und noch weiteren Unternehmen wie zum Beispiel Amadeus.
Dividenden wird es auch geben am Montag. Stabilus, Siemens, Healthineers werden bezahlen. Am Dienstag die Northrop, Southern, Infineon, Aurubis. Mittwoch Hermes hat richtig die Zahlen auch angehoben.
Ja, die Dividenden, Wahnsinn. Ja.
Market Access. Am Donnerstag kriegen wir bei der Dividende Paychecks. Wen haben wir hier noch? HealthPeak, Wintrust und am Freitag Charles Schwab, Citigroup, RBC. Ich werde meine erste Dividende, glaube ich, bekommen oder die zweite schon von Starbucks, Williams Sonoma wird bezahlen, Tetra Tech, auch ein sehr spannendes Unternehmen, Lazard. Also das Schöne ist, es gibt eigentlich immer und irgendwo einen Bullenmarkt und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf, Marcel. Es hat mich sehr gefreut, dich wieder live in Persona zu sehen.
In echt.
Nächste Woche gibt es den Podcast auch schon wieder am Freitag. Wir bitten ein bisschen zu entschuldigen, dass wir aktuell wenig Aktivität auf Social Media haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr uns nicht schreiben könnt, uns nicht folgen könnt, nicht abonnieren könnt, uns unterstützen könnt, wie ihr das möchtet. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
So,